Vater, wir danken dir für deine Gegenwart in diesem Gottesdienst. Wir danken dir für Jesus, der für uns gestorben ist und auferstanden. Und wir danken dir, dass du uns deinen guten Heiligen Geist gesandt hast. Und wir beten, dass das, was wir heute hören vom Wort Gottes her, dass es unser Herzen berührt. Heiliger Geist, öffne du unser Herzen, dass wir hören, dass wir verstehen. Und schenke uns das Wollen und das Vollbringen zur Umsetzung. Und schenke mir die Gnade, das Wort Gottes so auszuteilen, wie du es möchtest. Amen. Ich habe heute Morgen jetzt in dem Sinne keinen Predigttext, die Bibeltexte kommen alle gleich, sondern ich habe als Grundlage für die Predigt heute Morgen einen Auszug aus dem Glaubensbekenntnis, wie wir es gerade gesprochen haben. Ich habe drei Punkte mitgebracht. Der erste Punkt ist, gekreuzigt, gestorben und begraben, die Schuld der Welt ist bezahlt. Der zweite Punkt, hinabgestiegen in das Reich des Todes, der Teufel hat keine Macht mehr. Und der dritte Punkt, auferstanden am dritten Tag, sitzend zur Rechten Gottes. Eine neue Zeitrechnung hat begonnen. Die Auferstehung verändert einfach alles. Und das ist so die frohe Osterbotschaft. Ja? Ohne Ostern wäre Weihnachten nur Kindergeburtstag, ganz einfach. Ja? Ohne Ostern wird mir Weihnachten irgendein Kindergeburtstag feiern. Aber wir feiern ja Weihnachten, der Christus, der Retter, ist da, ja, geboren. Ne? Und aber es hängt zusammen, logischerweise, es muss zusammenhängen mit Ostern. Der erste Punkt, gekreuzigt, gestorben und begraben, die Schuld der Welt ist bezahlt. Wir lesen im 2. Korinther 5, 19 bis 21, denn Gott war in Christus, versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt. Denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit haben, die vor Gott gilt. Was sagt der Bibeltext? Er sagt, wir sind Botschafter. Botschafter der Versöhnung. Und die Frage für mich immer ist die, auch im Alltag, wie wir unterwegs sind. Ich bin ja auch ganz viel im Internet unterwegs und da erlebst du verschiedene Botschaften. Und bei manchen Christen muss ich sagen, ihr lieben Mitgeschwister, wir sind keine Botschafter des Gerichtes. Auch wenn wir im Glaubensbekenntnis das sagen, er wird kommen zu richten, die Lebenden und die Toten, das steht fest. Aber wir sind keine Botschafter des Gerichtes, sagt der Text, sondern wir sind Botschafter der Versöhnung. Also wenn du einen Nachbarn hast, einen Arbeitskollegen, der Gott noch nicht kennt, ne? Und du ihm mit der Hölle drohst, ich weiß nicht, ob er am nächsten Sonntag hier sitzt. Wisst ihr, was in der Bibel steht? Weißt du nicht, dass dich die Güte Gottes zur Umkehr leitet? Ihr Leute, wir sind Botschafter der Versöhnung. Warum? Weil der Text etwas sehr, sehr Wichtiges sagt. Der Text sagt nämlich, Gott ist fertig mit dieser Welt. Und Gott ist auch fertig mit dir. Und das meine ich durchaus positiv. Hier steht nämlich tatsächlich, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich. Nicht die, die alles richtig machen. Nicht die, die in der richtigen Kirche sind, nicht die Superheiligen. Gott hat die Welt mit sich versöhnt. Gott ist fertig mit dieser Welt im besten Sinne. Und das genau ist unsere Botschaft. Die Erlösung ist passiert vor 2000 Jahren. Das sollen wir den Menschen sagen. Die Botschaft sollen wir bringen. Deine Schuld, dein, was dich von Gott getrennt hat, das, was dich kaputt gemacht hat, hat Gott vor 2000 Jahren getragen. Das ist die frohe Botschaft. Wir müssen den Leuten nicht drohen mit irgendwelchen Gerichtsbotschaften, sondern wir sollen sie einladen. Gott hat die Welt mit sich versöhnt. Alle meine Schuld hat er getragen. Er hat sie uns vergeben. Alles, was uns von Gott getrennt hat, wir waren zum Tod verurteilt. Nochmal zusammenfassend, das gesamte Erlösungswerk für die ganze Welt ist vor 2000 Jahren am Kreuz geschehen. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Steht bei mir hier ein Merksatz. Manchmal habe ich so fette Merksätze auf meinen Predigtexten stehen. Merke, Gott kann uns nicht mehr erlösen oder freimachen. Er hat es bereits getan. Unsere Aufgabe ist es, diese Erlösung anzunehmen. Das ist unsere Aufgabe. Wenn meine liebe Frau Mittagessen kocht und die kocht gut und lecker, habe ich drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, ich sitze an meinem Schreibtisch und meine liebe Frau sagt, Essen ist fertig. Dann sitze ich an meinem Schreibtisch und denke mir, ach, ich fühle mich so dreckig noch und so unwürdig. Die kocht immer so gut, aber so wie ich mich fühle, das geht nicht. Ich bin so unwürdig, das Essen zu essen. Wäre eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, ich gehe in die Küche, ich nehme meine Frau in den Arm und sage, Mensch Schatz, du kochst immer so schön, das riecht so lecker und du arrangierst das immer so schön, aber ich will dir keine Mühe machen, ich esse das nicht. Also wenn du Stress mit deiner Frau brauchst, musst du genau das sagen. Ja? Gibt eine dritte Möglichkeit, hinsetzen und essen. Gott hat die Welt mit sich versöhnt vor 2000 Jahren, ihr Lieben, das ist die Botschaft. Geht hin und nehmt. Nehmt die Erlösung an. Wir müssen nicht noch erst eine Leistung bringen und irgendwas Gott beweisen. Wir dürfen kommen und Erlösung annehmen. Aber was ist, wenn ich gar nicht weiß oder vergesse, von was ich erlöst worden bin? Welches Vorrecht es ist, in der heutigen Zeit mit Gott zu leben? Wenn ich das vergesse, bekommt Christsein manchmal eine eigenartige Dynamik. Es gibt Menschen, die haben mit Gott gelebt und dann sind sie wieder zurück in ihr altes Leben, in ihr altes Denken. Sie sagen dann, es hat nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich denke dann, was? Was hat nicht funktioniert? Hat Gott nicht funktioniert? Der Pfarrer nicht funktioniert? Der Kirchenchor? Der Friedhofsgärtner, was hat nicht funktioniert? Ich möchte zurzeit in fast jeder Predigt wiederholen und immer wieder sagen, mal abgesehen von meinem verkorksten Leben ohne Gott, ich, Jürgen Wert, war aufgrund meiner Schuld zum Tode verurteilt. Ich war verurteilt, die Ewigkeit in der Verdammnis zu verbringen. Dass dem nicht so ist, dass ich mich freuen kann an meinem Leben, dass ich mich freuen kann auf die Ewigkeit, habe ich einen einzigen Umstand zu verdanken. Christus starb für mich. Ich liebe diesen englischen Satz. Ich kann wenig Englisch, aber manches kann ich. Ja? I am a great sinner, but my God is a much bigger savior. Ich bin ein großer Sünder, aber mein Gott ist ein noch größerer Retter. Ihr Lieben, wir sind erlöst vom Tod. Wenn es nach unserer Begnadigung weitergeht, dann können wir das nur der Gnade Gottes zuschreiben. Wir haben das im ersten Bibeltext heute gehört von Paulus. Ja, ich bin unwürdig, sagt er, ja. Ich bin der Schlimmste von allen gewesen. Dass ich überhaupt weiter wackeln durfte, Apostel werden durfte, sagt Paulus, kann ich nur einen einzigen Umstand zurechnen, der Gnade Gottes. Ihr Lieben, wenn wir zum Tode verurteilt sind und dann begnadigt werden, würdest du auf die Idee kommen, bevor die Gnade kommt, ich hätte erst mal Bedingungen. Auf die Idee kommt niemand, oder? Christus starb für uns. Und ich hoffe für jeden von euch, dass ihr heute hier aufstehen könnt und genau das Gleiche sagen könnt. Ich war zum Tod verurteilt, aber Jesus ist für mich gestorben. Und wenn es nach unserer Begnadigung weitergeht, dann nur aufgrund von Gottes Liebe und Barmherzigkeit. Der zweite Punkt. Hinabgestiegen in das Reich des Todes. Der Teufel hat keine Macht mehr. Zuerst einmal eine einfache Rechenaufgabe, die da lautet, Christus spricht, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Wie viel bleibt dann für den Teufel übrig? Okay, auf die Lösung kommt man ganz schnell. Die Bibel sagt es auch im 2. Korinther 2,15, nee, Kolosser 2,15, so rum. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet. Er hat sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. 2. Timotheus 1,10. Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Und 1. Petrus 3,22. Welcher ist zur Rechten Gottes aufgefahren gen Himmel und es sind ihm untertan die Engel, die Gewaltigen und die Mächte. Als der Teufel aus dem Himmel geworfen wurde wegen seiner Rebellion, wegen Gott, sagt der Hebräerbrief, sind ein Drittel der Engel mit ihm gefallen, die mit ihm rebelliert haben. Ein Drittel hat der Teufel mitgenommen, die Rechenaufgabe. Wie viel bleibt übrig? Zwei Drittel der Engel, die obendrein noch mit Gott im Bund stehen, stehen auf unserer Seite. Was bedeutet das für uns? Ich würde die Seite wechseln, Leute. Ich will nicht auf der Seite des Verlierers stehen, oder? Ja, der Teufel ist der Verlierer. Ich würde die Seite wechseln. Welche Macht hat der Teufel heute noch? Erst einmal so viel, wie wir ihm und seinen Lügen glauben. Jesus sagt über den Teufel, er ist ein Mörder von Anfang an und er steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lügen redet, so spricht er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Das ist das, was der Teufel mit Adam und Eva gemacht hat, von Anfang an bis heute. Er lügt. Er verdreht die Wahrheit. Und ihr wisst, ein Korn von der Wahrheit weggenommen ist nicht mehr Wahrheit. Er versucht uns zu berauben, indem er uns im Unklaren halten will, was uns als Kinder Gottes gehört. Der Prophet Hosea sagt das so, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis, weil sie nicht wissen, was ihnen von Gott gehört. Was gehört uns? Die Vergebung, die Versöhnung, die Neugeburt mit Gott. Alles, was dich, was mich von Gott getrennt hat, ist vergeben. Das macht uns zu Kindern Gottes. Und hier muss ich gleich wieder einfügen, alle Menschen auf dieser Erde sind Geschöpfe Gottes. Aber nicht alle Menschen sind Kinder Gottes. Kind Gottes wirst du durch eine persönliche Entscheidung für ein Leben mit Gott. Okay? Das habt ihr schon gehört, ne? Du lebst nicht vom Glauben deiner Großeltern und Gott hat keine Enkelkinder, gibt einen Haufen Sprüche. Ja? Jeder von uns braucht diese persönliche Entscheidung für ein Leben mit Gott. Heute Morgen wäre das so eine Einladung dazu. Das macht uns zu Kindern Gottes. Gott hat es für uns getan. Was konnten wir tun? Nichts, außer es anzunehmen. Die Lüge des Teufels dagegen lautet ungefähr so, ja, Gott hat dir nicht alles vergeben. Du bist noch nicht würdig und also ein bisschen was leisten zu deiner Vergebung solltest du auch schon. Also jetzt einfach hingehen und sagen, mir ist meine Schuld vergeben. Also ihr Christen, ihr macht es euch schon ganz schön einfach. Ja? So ein bisschen so ein paar Bußverse und mal so ein Büßergang, das wäre schon ganz, also irgendwas in der Richtung. Ja? Macht es euch nicht so einfach. Manche reden von der billigen Gnade, ne? Der Jürgen, es ist billige Gnade, was du predigst. Ich sage, Leute, es war nicht billig. Christus hat am Kreuz bezahlt mit seinem Blut. Die Gnade ist nicht billig. Aber sie ist einfach anzunehmen. Und das demütigt uns, ihr Lieben, oder? Wir sind so gestrickt. Ach Herr, bitte. Ja, wir denken, als Beispiel, ne, bei der Seefahrt gibt es so ganz dicke Seile, ja, so richtig fette dicke Seile. Ne, und das ist das Rettungsseil, was Gott uns hinhält. Ja, wir sollen das Seil nehmen. Ne, und wir sitzen zu Hause und hedeln so einen kleinen Faden oder stricken den mit unserem eigenen, was wir können, und sagen, ach, darf ich meinen Faden an das Seil anbinden? Und Gott sagt, ja, mach mal. Wir wollen unbedingt was dazu tun. Und Gott sagt, nichts annehmen. Ja, das demütigt uns, aber diese Demut befreit uns. Der Teufel versucht uns hauptsächlich in unserer Identität als Kinder Gottes anzugreifen. B, er hat uns berufen zur Gemeinschaft mit ihm, mit Jesus Christus, mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist. Egal in welcher Lebenssituation wir sind, ob wir es gerade richtig gut fühlen oder irgendwie nicht so gut, anders drauf sind, schwierige Phasen durchmachen, ob wir uns gerade kerngesund fühlen oder von Krankheit geplagt werden. Nichts, aber auch gar nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes und von der Gemeinschaft mit ihm. Wir alle sind zur Gemeinschaft mit Gott berufen. Die Lügen des Teufels lassen sich oft auf deine Gefühle schauen. Wichtig ist, nur weil ich es nicht fühle, bedeutet es nicht, dass es wirklich wahr ist. Und ich bin so dankbar, dass die Realität Gottes, die Zusagen Gottes, die Wahrheit seines Wortes nichts mit meinen Stimmungen und meiner Gefühlswelt zu tun haben. Wenn wir nämlich nur glauben, was wir denken oder fühlen, dann sind wir wie ein Blatt im Wind, ja? Dann werden wir umhergetrieben von unseren Gefühlen. Ja, manche liegen morgen im Bett und denken dann, ich wäre ein Teppich, da könnte ich morgens liegen bleiben. Ja, unsere Gefühle, ich meine, meine Gefühle sind vor dem Morgenkaffee einer andere als nach dem Morgenkaffee. Ja, das ist einfach, jeder hat so seins am Morgen. Ne? Es geht auch nicht darum, was wir über uns selber denken. Hört auf, Lügen zu glauben, die euch entmutigen, die euch berauben und eure Freude töten wollen. Schaut nicht auf die Gefühle, schaut auf die Wahrheit des Wortes Gottes. Als Jesus in der Wüste war, 40 Tage gefastet hat, es gibt immer so in der Bibel so Nebensätze, ne, die verblüffen mich jedenfalls. Ja. Nach 40 Tagen steht am Nebensatz da, da hungerte ihn. Ich denke, nach 40 Tagen, da hungerte ihn. Also nach 40 Tagen ist mit mir was anderes los. Ja. Aber es hungerte ihn. Und dann kam der Teufel und versucht Jesus. Ja. Und was macht Jesus? Ne? Der Teufel kommt. Du bist Gottes Sohn, du hast Hunger, schau auf deine Gefühle, wie geht's dir denn gerade so? Mach aus Stein Brot. Und Jesus sitzt nicht in der Wüste und sagt, oh, ich denke, ich fühle, oder ich fühle es auch gerade nicht. Sondern Jesus hat man den Eindruck, da sitzt ein Sturkopf, entschuldigt bitte, ein Sturkopf in der Wüste, der dauernd nur denselben Phasen drauf hat. Es steht geschrieben. Und das ist für uns eine Lehre. So viel wie möglich vom Wort Gottes auswendig zu lernen, wenigstens eine Bibelstelle, ich sage gleich welche, auswendig zu lernen. Denn manchmal in den schweren Zeiten, wenn wir vom Teufel versucht werden, hilft nur noch diese Sturheit. Die sagt, steht geschrieben. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur mich trennen kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, meinem Herrn. Römer 8, 38, 39. Auswendig lernen. Auswendig lernen. Und immer wenn der Teufel kommt mit solchen Lügen. Ich, Jürgen Werth, ich bin gewiss, weder Tod, weder Mächte, weder Gewalten, noch meine dusseligen Gefühle. Nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes. Und C, er hat die Werke vorbereitet, die wir tun sollen. Das ist die Wahrheit von Gott. Wir sind geschaffen, Gottes was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Es ist so ein einfacher Text, ja? Epheser 2,10. Wo du bist, ist Reich Gottes. Warum? Weil Christus in dir lebt. Du nimmst ihn mit. Zu Hause, Garten, die Amtsstübe, in die Büros, wo du bist, ist Reich Gottes. Für einen Christen gibt es keine weltliche Arbeitsstelle, selbst die Bohrmaschine, der Schraubenzieher, die Töpfe und Pfannen, alles ist geheiligt. Wo ich bin, in meiner Ehe, in meiner Arbeit, ist Gegenwart Gottes. Und es gibt auch keinen Grund, uns in irgendwelches Konkurrenzdenken treiben zu lassen. Gott hat die Werke vorbereitet, die ich tun soll, und er hat für dich andere Werke vorbereitet. Es gibt Menschen, die sind von Gott wirklich zu herausragenden Diensten, Aufgaben und Werken berufen. Und es gibt die vielen kleinen, unscheinbaren, welche für die Dienste der anderen beten und Geld geben und sie irgendwie unterstützen. Nehmen wir als Beispiel mal den Auftrag von Johannes dem Täufer. Wer von uns würde sich wagen, mit Johannes dem Täufer zu vergleichen? Welcher gewaltige Dienst! Bote des Herrn, Kamelhaarmantel, Heuschrecken essen, naja. Was sagt Jesus dazu? Wahrlich, ich sage euch, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner, der aufgetreten ist, größer als Johannes der Täufer. Aber der Kleinste im Reich der Himmel ist größer als er. Denke nicht gering von dir. Denke nicht gering von dir. Eine meiner Lieblingsgeschichten, ich habe viele Bücher gelesen, lese viel, eine meiner Lieblingsgeschichten ist die von Bill Wilson. Der hat das Buch geschrieben, Verlorene Kinder. Bill Wilson ist von seiner Mutter als kleines Kind an der Straße abgesetzt worden. Sie hat gesagt, warte hier, ich hole dich wieder ab. Und sie hat ihn nicht wieder abgeholt, hat ihn sitzen lassen auf der Straße. Und gegenüber war eine Autowerkstatt, da war ein frommer Christ mit seinen Autos und der sah den Jungen sitzen. Und es ging wohl, was weiß ich, ein paar Tage. Irgendwann hat er gesagt, stimmt ja irgendwas nicht. Und er hat den Jungen geholt in seine Autowerkstatt, hat ihn versorgt mit Essen, mit Kleidung, hat ihn ein paar Tage bei sich wohnen lassen, hat ihm Geld gegeben, hat ihn zu einer Kinderfreizeit, Rüstzeit geschickt. Und dort bekehrte sich Bill Wilson, lernte Jesus kennen, lernte Gott als seinen Vater kennen und später gründete Bill Wilson die größte Kinderkirche in den USA für Straßenkinder. Ein sehr bewegendes Buch, eine sehr bewegende Geschichte. Aber wisst ihr, wer mich an dem Buch am meisten fasziniert? Der Automechaniker. Das ist genau mein Gott. Manchmal ist es in deinem Leben, in meinem Leben, in unserem Leben ein Punkt. Der Automechaniker hat hinterher kein Kinderheim gegründet, hat nicht diese, war Diakon in einer Gemeinde, ja, hat Autos repariert. Aber er hat ein Kind zum Leben geholfen, zum ewigen Leben. Und ich sage euch, sein Lohn wird groß sein im Himmel. Wegen diesem Dienst, den Gott für ihn vorbereitet hat, er hat ihn getan. Ja, ihr Lieben, es gibt Beauftragte von Gott, die werden mehr wahrgenommen, weil sie öfter mal hier vorne stehen, ja? Dann gibt es die, welche jeden Morgen um 4, um 5, um 6 aufstehen, vielleicht gerade noch schaffen, die Losung zu lesen, bevor sie ihre Kinder motivieren können, zum Aufstehen, um sie gut versorgt in die Schule zu schicken, wenn denn Schule ist. Manchmal haben sie dann einen stressigen Arbeitstag und nervige Kollegen und eigenartige Chefs. Am späten Nachmittag kommen sie nach Hause, wollen sich Zeit nehmen für die Familie, für die Frau, für den Mann, für die Kinder. Und am Abend dann gehen sie noch in die Gemeinde, weil sie sich ehrenamtlich engagieren, als Kirchenälteste zur Wahl stellen, weil sie möchten, dass das Reich Gottes in der Gemeinde wächst. Ich spreche von euch, ihr Lieben. Ich spreche von euch, die ihr treu jeden Tag eurem Weg mit Gott geht. Und vielleicht nicht hier vorne steht. Aber Gott sieht dich. Gott sieht dich in deinem täglichen Dienst an deiner Familie und deinem Engagement in der Gemeinde. Gott sieht euch. Ich spreche auch von denen, die ihren Ruhe und manchmal auch Unruhestand genießen, aber nach Kräften noch in der Gemeinde sich einbringen und ihr treue Beter seid. Unterschätzt niemals die Kraft eurer Gebete für die nächsten Generationen, für die Erweckung im Land. Es gibt für uns keinen Grund, in irgendwelches Konkurrenz- oder Minderwertigkeitsdenken zu fallen. Lass dir vom Teufel niemals die Lüge einreden, du wärst zu klein, zu gering oder sonst irgendwie untauglich im Reich Gottes mitzuarbeiten. Gott hat die Werke vorbereitet, die du tun sollst und für jemand anders gilt etwas anderes. Wenn eines Tages die Himmelstür aufgeht, und Jesus uns rein bittet, ja, dann wird er nicht sagen, komm rein, du erfolgreicher Knecht, sondern er sagt, komm rein, du treuer Knecht. Über wenigen bist du treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Der letzte Punkt. Auferstanden am dritten Tag, er sitzt zur Rechten Gottes. Eine neue Zeitrechnung hat begonnen. Christus ist auferstanden. Christus hat den Teufel am Kreuz besiegt. Und wenn wir daran denken, dass wir in Christus sind und er in uns, können wir jetzt vom Sieg her glauben und leben. Es gibt so verschiedene Sprüche, die auch mal auftauchen im Internet. Nicht? Einer ist zum Beispiel, wenn der Teufel dich an deine Vergangenheit erinnert, Erinnere ihn an seine Zukunft. Der Teufel ist besiegt. Wir leben, das Kreuz liegt hinter uns, Ostern liegt 2000 Jahre hinter uns. Wir müssen nicht mehr auf die Erlösung warten, wir leben von der Erlösung her. Das bedeutet, es ist vollbracht, es ist alles bezahlt. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz, alles wichtig, aber wir müssen Gott nicht mehr um sein Erbarmen bitten im Blick auf die Erlösung. Wir brauchen das Erbarmen Gottes, dass er sich erbarmt über uns, jeden Tag neu durch die Krise zu kommen, dass er sich erbarmt über unsere Kinder, dass sie zum Glauben kommen. Wir brauchen das Erbarmen Gottes. Aber wir brauchen Gott nicht mehr bitten um das Erbarmen im Blick auf die Erlösung. Herr, erbarme dich unser. Er hat sich erbarmt. Vor 2000 Jahren. Ich bin wieder am Anfang von der Predigt, ihr merkt das schon, ja? Es ist geschehen, vor 2000 Jahren. Unsere Aufgabe ist es, es anzunehmen. Und ihr Lieben, es wird nicht alles heil in unserem Leben. Auch wenn wir mit Gott unterwegs sind. Wenn wir mit Gott unterwegs sind. Ja, mein eigenes Leben, es wird dieses Jahr, werden es 40 Jahre, dass ich mit Gott gehe, ja. Und es war so viel kaputt in meinem Leben und es ist so viel heil geworden. Und ich bin Gott dankbar dafür, keine Frage. Aber wir wissen, es wird nicht alles heil. Nicht alle Krankheiten verschwinden. Und auch wir müssen durch den Tod hindurch. Manchmal müssen wir an falschen Entscheidungen, die wir in unserer Vergangenheit getroffen haben, lange noch arbeiten. Ja? Wo wir uns falsch entschieden haben, falsch abgebogen sind und mit dem Ergebnis dessen müssen, das müssen wir manchmal aufarbeiten. Es dauert. Es wird nicht alles sofort gut. Aber wir können mit Gott reden. Und wenn wir mit Gott reden, können zwei Dinge passieren. Entweder verändert Gott die Situation oder er gibt uns die Kraft und die Weisheit, durch die Situation durchzugehen. Ja? Entweder Gott verändert die Situation, was wir auch schon oft erlebt haben, oder aber die Situation bleibt die gleiche, aber Gott gibt uns Weisheit und Kraft. Paulus schreibt an seinen Schüler Timotheus, der Herr gebe dir in allen Dingen Verstand. Und wir brauchen in diesen Tagen viel Verstand. Und selbst wenn wir sterben, ist das noch lange nicht das Ende. Wir, die wir Christus angenommen haben, lasst uns genau in dem leben, was Gott uns gegeben hat. Wir sind Botschafter des Königreiches Gottes. Wir bezeichnen uns gern als Königskinder. Dann lasst uns auch so leben und mit Würde durchs Leben gehen. Ihr Lieben, wenn wir Königskinder sind, einer meiner Lieblingsfilme, vielleicht haben die manche geguckt, manche auch nicht oder so, ist dieser uralte Film Der Prinz aus Zamunda. Kennt ihr jemand? Ist so ein reicher Prinz, Afrikaner irgendwo, erfundener Staat, der geht nach Queens, in die schlimmste Ecke von USA da irgendwo, um seine zukünftige Frau zu finden. Und dann lernt er sie kennen, also er weiß nachher, welche sie ist, ja. Er heuert bei ihrem Vater an, der ein Fastfood-Restaurant hat, und er fängt dort an zu putzen, die Fußböden zu wischen und alles, und immer so versucht er in ihrer Nähe zu sein, ja, räumt ihren Papierkorb leer, wischt den Fußboden in ihrem Büro und alles. Und irgendwann kommt es zum ersten Date. Sie sitzen miteinander am Tisch und dann sagt sie zu ihm diesen legendären Satz: Ich habe noch nie jemanden gesehen, der mit solch einer Würde Fußboden wischt. Der gefällt mir. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der mit solch einer Würde Fußboden wischt. Ihr Lieben, wir sind Königskinder. Lasst uns mit Würde durchs Leben gehen, auch wenn wir die einfachsten, die schwierigsten Aufgaben erledigen. Lasst uns den Leuten in der Politik, in den Ämtern, in den Amtsstuben, in den Schulen, lasst uns ihnen mit Würde begegnen. Wir sind die Botschafter. Durch uns kommt die Versöhnung zu den Menschen. Wer weiß, dass der ewige Gott noch immer alles in seiner Hand hält, muss sich auch nicht treiben lassen von der allgemeinen Verunsicherung. Ostern. Die Auferstehung verändert einfach alles. Gekreuzigt, gestorben und begraben, die Schuld der Welt ist bezahlt. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, der Teufel hat keine Macht mehr. Und der dritte Punkt, auferstanden am dritten Tag, sitzend zur Rechten Gottes, eine neue Zeitrechnung hat begonnen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser menschliches Denken, Er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.